ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Was die Infrastruktur in Berlin betrifft, lebt die Hauptstadt in vielen Fällen nur noch von der Substanz. Kaputte Schulen, kaputte Straßen, aber auch viele Brücken sind so marode, dass sie abgerissen werden müssen. 120 Brücken betrifft das, geschätzte Kosten 1 Milliarde Euro. Diese Zahl nannte heute Berlins Verkehrssenatorin Bonde bei der Debatte im Abgeordnetenhaus und Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann hat zugehört.
Die Brücke an der Wohlheide, die Westend und die Ringbahnbrücke, es sei schnell gegangen mit dem Abriss, sagt Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. Sie lobt das Tempo ihrer Verwaltung.
Unsere Stadt verdient eine leistungsfähige, moderne und sichere Infrastruktur. Und wir liefern.
Die schwarz-rote Koalition will künftig marode Brücken deutlich schneller sanieren oder durch Neubauten ersetzen. Einen Masterplan mit konkreten Maßnahmen wolle sie im Sommer vorlegen, kündigt die Verkehrssenatorin an. Die Prüf- und die Planungszeit für Ersatzneubauten sei bereits reduziert worden. Damit und durch weitere Maßnahmen will sie die Planungs- und Bauzeit um 2 bis 3 Jahre verringern. Tempo sei bitter nötig, sagt Tino Schopf vom Koalitionspartner SPD. Die Brücke an der Wohlheide etwa sei schnell abgetragen worden. Sein Anliegen geht allerdings darüber hinaus.
Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, vor die Lage zu kommen.
Wenn es darum geht, den Verkehr zu beschleunigen, grenzt sich der SPD-Abgeordnete dagegen von der Linie des Koalitionspartners CDU ab. Er kritisiert, dass sie auf Straßen wieder stärker auf Tempo 50 statt Tempo 30 setze. Zudem moniert Tino Schopf bislang nicht eingerichtete Busse. Spuren. Der Wille, den Verkehrsfluss zu beschleunigen, dürfe sich aber nicht nur auf Pkw beziehen, sondern müsse alle Verkehrsarten umfassen. Genau darauf pocht auch Antje Kapek von den oppositionellen Grünen. Sie sieht das bei der derzeitigen Verkehrspolitik allerdings nicht. Der Verkehrsverwaltung wirft sie vor, Verkehrssicherheitsmaßnahmen zurückzunehmen, zum Beispiel den Radweg in der Kantstraße.
Das ist kein Tempo beim Verkehrsfluss, das ist eine Vollbremsung.
Ähnlich sieht der linken Abgeordnete Christian Ronneburg die Verkehrspolitik der Koalition.
Die kein einziges neues Projekt im Fuß- und Radverkehr anschiebt, sondern die Prozesse aufhält, chaotisiert und Mitte kürzt.
Hoffnungen setzen er und andere Redner auf das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur. Welche Maßnahmen in Berlin konkret davon profitieren können, ist noch offen.
Soweit der Bericht von Kirsten Buchmann. Ein Mann versucht, seine Ehefrau zu töten. Die Kinder des Paares gehen dazwischen. Die Mutter überlebt am Ende schwer verletzt. Das alles geschah im vergangenen Dezember in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Moabit. Im Prozess hat heute das 38-jährige Opfer als Zeugin ausgesagt. RBB24-Gerichtsreporter Ulf Mohling hat ihren verstörenden Bericht verfolgt.
Meine beiden Kinder haben mich gerettet, sagt die 38-jährige Frau im Gerichtssaal. Ihre 8-jährige Tochter hatte am Fußende des Bettes geschlafen und war erwacht, als ihr angeklagter Vater vor ihr saß und auf seine Frau einstach. »Mach das nicht, Papa«, rief sie und holte den 14-jährigen Bruder aus dem Nebenzimmer. Der sei gekommen und habe seinen Vater von ihr weggezogen, dass sie flüchten konnte in den Flur des Wohnheimes, so die bis heute schwer traumatisierte Ehefrau des Angeklagten. Nur eine Sicherheitsmitarbeiterin des Wohnheims war hinzugeeilt und hatte die stark blutende Frau verbunden und kann bis heute vor allem die Reaktion der 8-jährigen Tochter kaum fassen.
Die ist, finde ich, starke Mädchen, also wenn sie schon in diese Situation dazwischen gegangen. Die war auch sogar selber verletzt, auch ein bisschen gekratzt von einem Messer.
2009 hatte das Paar im Irak geheiratet. Keine arrangierte Verbindung sei es gewesen, so die Zeugin. Schon dort aber habe es gravierende Probleme gegeben in der Ehe. In Berlin hätten sie die letzten 5 Jahre dann im Flüchtlingswohnheim in Moabit gelebt. Bei einem Besuch ihrer Familien im Irak im Sommer letzten Jahres hätte sich alles zugespitzt. Ihr wegen versuchten Mordes angeklagter Mann habe ihre Ausweise und das Handy an sich genommen. Er habe nach Deutschland mit den Kindern allein zurückgewollt. Sie sollte wohl im Irak bleiben, so die Zeugin, und ihre Schwester als zukünftige Ehefrau ihm vermitteln. Später habe der Angeklagte sich entschuldigt bei ihr für diese Idee, aber sie habe nicht mehr gewollt. Seine Hobbys seien gewesen: Essen, Rauchen und Sex machen. Er ist ein Diktator, so das Opfer wörtlich. Verteidiger Benediktus Jun ist überzeugt davon, dass der Ehemann, der mindestens 24 Mal auf seine Frau eingestochen haben soll, immer noch denkt, seine Frau zu lieben.
Man hat ja auch im Rahmen der heutigen Hauptverhandlung erlebt, dass der Angeklagte seine Frau immer noch liebt. Das muss auch gar kein Widerspruch sein. Losgelöst von diesem Fall ist es oftmals ja auch leider so, dass in Beziehungen in vielerlei Hinsicht es auch immer Ausnahmesituationen gibt, die aber an der grundsätzlichen Beziehung oder an der grundsätzlichen emotionalen Beziehung ja im Grunde genommen nichts ändern.
Die Zeugin und die beiden heute 9 und 14 Jahre alten Kinder von ihr und dem Angeklagten leben an einem unbekannten Ort und sind alle drei unter anderem in einer Traumatherapie.
RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling war das. Brandenburg und das benachbarte polnische Lubuskie. Seit 25 Jahren ist man ganz freundschaftlich verbunden durch gemeinsame Kulturprojekte, durch Schulpartnerschaften, viele Firmenkontakte und auch durch eine Fährverbindung über die Oder. Daran will man festhalten, mehr noch, man will die gemeinsamen Kontakte ausbauen. Heute gab es dazu ein Treffen in Potsdam und das fasst uns RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow zusammen.
Neue grenzüberschreitende Radwege, tausende Arbeitsplätze für polnische Nachbarn in Brandenburger Unternehmen, Städtepartnerschaften und viele persönliche Freundschaften. Die gehören für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke und den Marschall von Lubuskie, Marcin Jabłoński, zu den Erfolgen der 25-jährigen Partnerschaft. In den nächsten Jahren wollen sich Brandenburg und Lubuskie für bessere Bahnverbindungen und endlich mehr Oderbrücken einsetzen. Gegenwärtig belasteten und bedrohten die von der Bundespolizei durchgeführten Kontrollen das Zusammenleben entlang der Oder. Die Staus müssten aufhören, so Marschall Jabłoński.
Das ist ein sehr großes Problem für uns alle an der Grenze. Tausende Leute funktionieren auf beiden Seiten, entweder arbeiten oder wohnen in Deutschland oder in Polen. Und die können sich nicht bewegen. Ich bin dagegen, dass wir das akzeptieren irgendwie. Wir müssen das beseitigen und das muss verbessert werden. Sonst verlieren die Bürger Vertrauen an das alles, was wir gemeinsam machen.
Zu möglichen Kontrollen entlang der deutsch-polnischen Grenze durch polnische Behörden wollte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht äußern. Woidke sagte seinem polnischen Partner Jabłoński zu, er werde Bundeskanzler Friedrich Merz bitten, das Projekt einer dritten Fahrspur auf der Autobahn 12 auf deutscher Seite schnell voranzutreiben, um Staus zu verringern.
Die Grenzkontrollen sind vorübergehende Grenzkontrollen. Dieses vorübergehend wird aber so lange beibehalten werden müssen, bis wir die Kontrolle darüber haben, wer die europäischen Außengrenzen überquert. Und ich bin unglaublich froh, dass Polen in den letzten Jahren unglaublich viel unternommen hat, um irreguläre Migration in die Europäische Union hinein zu unterbinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa alles tun sollte, auch Deutschland, um Polen bei diesen Bemühungen zu unterstützen.
Schnelle Lösungen der Stauprobleme aufgrund der Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze scheinen eher unwahrscheinlich.
Aus Potsdam berichtete Thorsten Südow. Der Sommer ist da. Bis zu 30 Grad sind für das kommende Wochenende vorhergesagt. Ja, und diese Hitze kann vor allem für Menschen in den Städten sehr belastend sein, denn hier staut sie sich, vor allem wenn Grünflächen fehlen. Wo es besonders schlimm ist, das zeigt der neue Hitzescheck der Deutschen Umwelthilfe. Berlin bekommt dabei die rote Karte. Mehr dazu von Felix Leitmeier.
Besonders stark betroffen sind Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg. Eine grüne Karte bekommt Berlin dafür, dass es viele unversiegelte Flächen und viel Grün gibt. Barbara Metz, Geschäftsführerin der Umwelthilfe, stört aber, dass hier viele Bäume gefällt würden und dann nur langsam nachgepflanzt. Und, dass der Gendarmenmarkt jüngst neu bepflastert wurde, nennt sie ein deutschlandweites Negativbeispiel.
Wenn man einen Platz vollständig neu gestaltet, dann tatsächlich darauf achten, dass hier Grünanteile mit vorgesehen werden. Paris kann es auch. Die haben jetzt einen Platz vor dem Rathaus in Paris zu einem Wäldchen umgestaltet.
Wer viel Grün sucht, muss aber nicht nach Paris. Es reicht auch schon, nach Brandenburg zu fahren. Am grünsten ist es in Potsdam. Aber für ihre hohe Durchschnittstemperatur haben die Landeshauptstadt, Frankfurt-Oder, und auch Brandenburg an der Havel von der Umwelthilfe jeweils die gelbe Karte bekommen. Für Cottbus gab es sogar eine rote Karte. Hier war die Temperatur fast so hoch wie in Berlin. Damit kleine wie große Städte besser auf die Hitze eingestellt sind, müsse in Kommunen ein Umdenken stattfinden, sagt Barbara Metz von der Umwelthilfe.
Wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten die Städte um das Auto herum zu gestalten. Wir müssen jetzt den Fokus verschieben. Das braucht Personal, das braucht Sachkosten und natürlich kostet die Pflege von Grün auch im Nachgang Geld. Und genau das muss entsprechend mit eingeplant werden.
Verena Fehlenberg vom BUND glaubt, dass es langfristig mehr Hitze in der Region geben wird. Das habe neben dem Klimawandel auch einen anderen Grund.
Also momentan ist es ja so, dass immer mehr Flächen versiegelt werden und zum Beispiel dort, wo auch die neuen großen Stadtquartiere entstehen sollen, sind meistens Grünflächen. Das heißt, wir werden in der Zukunft immer mehr Versiegelung haben.
BUND wie Umwelthilfe fordern deshalb, dass der Staat gesetzlich festlegt, wenn neue Häuser gebaut werden, dann bitte nicht im Grünen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodger. Die Taxi-Innung Berlin feiert morgen ihr 125-jähriges Jubiläum mit einem Taxitag und großem Fest für alle in Spandau. Die Interessensvertretung der Taxiunternehmer gibt es schon lange. Im Jahr 1900 gegründet, kutschieren damals noch Droschken die Kundschaft durch Berlins Straßen, zum Teil bereits motorisiert. Deswegen hat sich Innungschef Leszek Nadolski extra ein Kutscher-Outfit für die Feier morgen schneidern lassen, zu Ehren derer, die früher 16 Stunden und länger auf dem Bock saßen. Selbst schaut Leszek Nadolski besonders gerne auf einen früheren jährlichen Höhepunkt des Berliner Taxilebens zurück, der große Taxiball, wo auch die Berliner Prominenz gerne das Tanzbein schwang.
Axel Springer, zu dem Taxiball hat er immer ein Auto gespendet, über Jahrzehnte.
Morgen wird endlich wieder gefeiert beim großen Taxifest. Zusätzlich dazu gibt es eine Ausstellung über die Entwicklung des Taxigewerbes mit handbemalten Porzellantellern, Fotos, alten und neuen Taxametern. 1923 betrug die Grundgebühr 1 Mark plus Kilometerzuschläge. Heute kostet es das Fünffache und alles ist digital. Politisch und gesellschaftlich erlebten Fahrer und Innung nach dem Krieg Glanzzeiten. Heute haben sich die Zeiten grundlegend geändert. Taxifahrer Leszek Nadolski und seine Kollegen haben während der Corona-Pandemie so gut wie nichts verdient. Auch unlautere Konkurrenz macht ihnen das Leben schwer. Hinzu kommen die Fahrdienste. Die Innung hält dagegen, kämpft für verbindliche Standards. Für den ehrenamtlichen Chef sind noch weitere Aufgaben dazugekommen.
Mobilität, die Elektromobilität, Klimaschutz und das sind alles Ziele, die wir erreichen müssen.
Mit 6000 Taxen ist Berlin immer noch Taxi-Hauptstadt. Circa 600 davon sind Elektroautos, mitsubventioniert vom Senat. Auch Fahrer Miroslav Jurenk fährt mit der Zukunft, leise und sauber im Elektroauto. Auch er arbeitet neben seinen Schichten ehrenamtlich in der Innung mit. Er bedauert, dass immer weniger Fahrer für ihre Rechte eintreten wollen.
Die jungen Leute, die wollen nicht im Verband arbeiten, die wollen jeder für sich. Wir machen schon eine ganze Menge für die Taxigewerbe, dass das immer noch einigermaßen am Leben bleibt, ja.
Morgen wird jedenfalls erstmal groß Party gemacht mit allen, die das Taxi nutzen. Kostenloser Eintritt bei der MCF Motor Company Spandau, Essen und Trinken. 125 Jahre Taxis in Berlin. Aus der Stadt sind sie trotz aller Konkurrenz nicht wegzudenken.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.